Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Viel Wirbel gab es heute um einen Mann, der eine Entscheidung für sich traf und jetzt mit den Konsequenzen leben muss. Max Otte, Vorsitzender der erzkonservativen Werteunion und CDU-Parteimitglied, wurde von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Diese Ehre, wie er es bezeichnet, hat nun Folgen. Die Union ist außer sich und beschloss heute ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Er habe mit der Nominierung auf dem AfD-Ticket gegen die Parteigrundsätze verstoßen, sagt die CDU-Spitze. Otte denkt aber nicht daran, auszutreten. Über rechtskonservative Machtkämpfe Sarah Früh auf.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.
Besser heute als morgen. CDUler Max Otte, gern auch mal als Sänger bei YouTube unterwegs, soll jetzt die Partei verlassen. Seine Kandidatur als Bundespräsident für die AfD geht der CDU-Spitze zu weit.
Es handelt sich um einen beispiellosen Vorgang, der massive Kritik vieler Parteimitglieder und Forderungen nach einem Parteiausschluss provozierte. Dadurch hat Dr. Otte der CDU schweren Schaden zugefügt.
Die CDU stehe hinter Steinmeier von der SPD. Das Parteiausschlussverfahren gegen Otte, das Ergebnis eines Tages voller Beratungen. Otte kann in den nächsten Wochen Stellung nehmen. Seine Stoßrichtung macht er bereits am Nachmittag klar.
Die Kandidatur ist auch ein Zeichen an meine Partei, dass man bitte konservative Werte ernst nehmen sollte. Und Friedrich Merz steht eigentlich dafür und vielleicht versteht er ja das Zeichen.
Der neue Parteichef versteht beim Thema AfD vor allem keinen Spaß. Schon vor seiner Wahl im Dezember machte Merz in einem Interview deutlich, wenn jemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Die CDU statuiert ein Exempel. Für Otte kam der Ausschluss noch am selben Tag. Nur wenige Stunden, nachdem er die Nominierung der AfD angenommen hatte. Von selbst will er die CDU nicht verlassen.
Die Kandidatur steht über den Parteien. Von daher sehe ich da keinen Anlass.
Otte, Ökonom und Vorsitzender der sogenannten Werteunion. Ein eingetragener Verein, aber keine offizielle Organisation der Union. Umstritten, weil immer wieder mit Nähe zur AfD. Otte sprach zum Beispiel in der Flüchtlingskrise von illegaler Masseneinwanderung. Die Werteunion ein Wunderpunkt für die Union. Den nutzt die AfD mit der Nominierung Ottes offenbar gern für eine Provokation.
Dass die CDU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, zeigt, dass sie noch nicht in ihre Oppositionsrolle hineingefunden hat.
Die CDU erst am Wochenende das Personaltableau neu aufgestellt, immer noch in der Selbstfindungsphase. Insbesondere in den Ostverbänden liebäugelte ein oder andere mit der AfD. Der Parteiausschluss von Otte, Beobachter finden, ein kluger Schachzug.
Es ist nicht so, dass damit alle Probleme befriedet werden, sondern in einem kleineren Bereich werden die Probleme weiter köcheln. Aber anders wird man keine Befriedung im Zentrum der Union hinbekommen.
Otte in der CDU kein Einzelfall. Es gibt noch andere am rechten Rand. Hans-Georg Maaßen, umstrittener Ex-Chef des Verfassungsschutzes, erklärte bei Twitter heute seinen Austritt aus der Werteunion. Denn Ottes Nominierung völlig inakzeptabel. In der CDU offenbar einige auf der Suche nach ihrer Position.
Die CDU und ihr Problem mit der AfD. Dazu die Meinung von Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Der Parteiausschluss von Max Otte war längst überfällig. Wer sich so offen zur AfD bekennt, macht es der CDU-Führung leicht. Da kann und muss die Parteispitze reagieren. Das hat sie heute schnell erledigt. Da hat Otte dem neuen Parteichef Merz praktisch eine Steilvorlage geliefert. Ihr AfD-Problem löst die CDU damit aber noch nicht. Der Fall Otte ist eine Ausnahme. Hier darf sich das Adenauer-Haus in Berlin einmischen, weil der Schaden für die Bundes-CDU enorm wäre. Doch in den Kreisverbänden sieht das anders aus. Da hat die Parteispitze oft wenig zu melden. Wo fängt da die Zusammenarbeit mit der AfD an? Was ist vereinbar und was nicht? Das ist vor allem für die Ostverbände seit längerem ein Problem. Hier ist die AfD vielerorts so stark, dass ohne ihre Stimmen Mehrheiten oftmals nur schwer möglich sind. gerade wenn es um ganz praktische Vorhaben geht, den neuen Sportplatz oder die Firmenansiedlung im Ort. Da nimmt es mancher CDU-Vertreter nicht so genau mit der Abgrenzung. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Friedrich Merz hat der AfD den Kampf angesagt. Das ist richtig und wichtig. Vor allem aber muss Merz der Partei ein Profil geben, das sie auch für die Wähler rechts der Mitte wieder interessant macht. Und das ist eine enorme Aufgabe, an der seine beiden Vorgänger gescheitert sind.
Die Meinung von Christine Schwitzer. Morgen debattiert der Bundestag das erste Mal über eine Corona-Impfpflicht. Weil die Meinungen darüber nicht nur im Hohen Haus weit auseinandergehen, startet die Bundesregierung nun eine neue Kampagne. Denn im Moment ist der Anteil an Neugeimpften immer noch zu gering. Gestern präsentierte der Bundeskanzler ein erstes, nun sagen wir mal, nicht gerade mitreißend daherkommendes Motiv. Wenn man bedenkt, dass es nun darum geht, diejenigen zu überzeugen, die eigentlich schon sehr lange Zeit hatten, sich den Pieks zu holen, wäre im Sinne des Impfens wohl wesentlich mehr Power angebracht. Philipp Wundersee.
Das hier soll den Wartebereich wieder voll machen. Die neue Impfkampagne der Bundesregierung, sie läuft seit heute, während das Impfen auch heute wieder stockt. In der Impfstelle in Ennepetal Leerlauf und Sorge bei Christian Füllers. Heute kommen keine 100 Menschen, obwohl sie 1000 am Tag locker impfen können.
Viele junge Männer, die berufstätig sind und voll im Saft stehen, denken, sie könnten überhaupt nicht erkranken und das würden sie wegstecken wie Schnupfen. Und deswegen glauben sie, sich nicht impfen lassen zu müssen.
Die neue Kampagne eigentlich adressiert genau an solche Menschen. Kreativer als die bisherigen Versuche soll sie sein, sagt die Bundesregierung. Damit aber mehr Menschen in die Impfstellen kommen, braucht es mehr als diese Kampagne, sagt Verhaltensökonomin Katrin Schmelz. Vielleicht sogar eine Kampagne mit einer öffentlichen Person, die ihre Impfskepsis überwunden hat.
Die Entscheidung gegen das Impfen ist für viele ein politisches Statement und keine Gesundheitsentscheidung mehr. Und es sollte mehr in den Gesundheitsbereich wieder rücken. Denn ein Großteil der Ungeimpften hat fehlendes und angeschlagenes Vertrauen in die Regierung. Und dann fragt man sich, gut, wenn die Regierung aufklärt, glaubt man das eigentlich?
Frankreich wirbt mit Liebe, Party, Emotion. Eine Impfung mit wünschenswerten Effekten. Und in Dänemark tritt der Chef der dänischen Gesundheitsbehörde persönlich auf und erinnert charmant an Corona-Regeln. Ohne Moral und mit Humor.
Impfen? Nee. Was weiß denn ich, was Sie da reinpanschen?
Und in Deutschland verkümmern solche Clips bislang im Netz mit wenigen tausend Aufrufen.
Schon in der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, dass die ganze Ansprache zum Thema Impfen sehr negativ war und eigentlich viel positiver hätte sein können. Und das war eher so in dem anklagenden Ton, jetzt lasst euch langsam mal impfen und das ist die Impfung ist gut, aber das ist einfach nicht besonders motivierend.
Zu motivieren probieren sie in Ennepetal jeden Tag. Aber auch mit der neuen Kampagne, glauben sie, überzeugt man nicht die, die man so dringend erreichen müsste.
Also ich glaube, ein bisschen peppigeres und intelligenteres Management im Sinne von Marketing hätte geholfen. Die echten Impfgegner erreichen wir nicht und die Unentschlossenen, die erreichen wir eher mit aufsuchender Impfung in den Kiezen.
Zu spät wurde gehandelt, zu schlecht kommuniziert. Christian Füllers wünscht sich eine klare Strategie von der Politik, damit sich doch noch mehr Menschen für die Impfung entscheiden.
Es ist jetzt fast 2 Jahre her, als die Meldungen über ein gefährliches Lungenvirus zunehmen und es in Deutschland den ersten Corona-positiv Getesteten gibt. Da sitzt in Mainz Uğur Şahin an seinem Schreibtisch und hat bereits Konstruktionspläne für Impfstoffe gegen das Virus aufgezeichnet. Der Chef der Firma BioNTech wird zusammen mit seiner Frau und Co-Chefin Özlem Türeci zur Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Und hat mit ihrem Erfolg auch das Image der Stadt neu definiert. Heute startete BioNTech erste klinische Studien mit einem angepassten Omikron-Impfstoff. Axel John war mittendrin in der Landeshauptstadt Mainz und hat sich angesehen, wie diese gerade wirtschaftlich geboostert wird.
An dieser heruntergekommenen Durchfahrtsstraße in Mainz hat das deutsche Vorzeigeunternehmen seinen Sitz. BioNTech an der Goldgrube, die neue Geldquelle der Stadt. Deshalb soll sich hier bald einiges tun. BioNTech baut schon seinen Hauptsitz aus. Dahinter steht eine Bundeswehrkaserne. Noch. Auf dem 12-Hektar-Gelände plant die Stadt ein Großprojekt. Ich treffe den Oberbürgermeister. Bis nächstes Jahr hat in der Kaserne noch die Bundeswehr das Kommando. Dann soll hier ein Campus für Medizinunternehmen entstehen, ein sogenannter Biotech-Hub.
Wir haben im Moment das Glück, so etwas wie die Apotheke der Welt geworden zu sein durch die Firma BioNTech. Aber wir wollen natürlich tatsächlich auch international sichtbar ein Biotech-Hub werden. Und wir haben hier dann perspektivisch auch die Möglichkeiten, auch andere Firmen anzusiedeln.
Verraten Sie da auch schon Namen von Unternehmen, die kommen wollen?
Ganz bestimmt verrate ich keine Namen, aber ich freue mich schon, dass wir sicherlich auch in diesem Jahr schon den nächsten Spatenstich auch einer Firma haben, die bisher noch nicht in Mainz ist.
Die Stadt hofft auf eine Sogwirkung durch BioNTech. Auch Startups sollen mit Flächen und Laboren angelockt werden. KHR Biotech etwa sucht dringend größere Räume. Krishnaraj Rajalingam von der Unimedizin Mainz hat die Firma vor kurzem gegründet. KHR möchte möglichst schnell auf den Biotech-Hub. Wie Sie sehen, haben wir hier Platz für 6 bis 7 Kollegen. Wir wollen aber auf 10 Mitarbeiter wachsen. Dafür benötigen wir dringend größere Labore. Wir brauchen das. Rajalingam und sein Team erforschen ein Tumorgen. Geld kam bislang von privaten Investoren und der deutschen Forschungsgemeinschaft. Jetzt hofft Rajalingam auf neue Geldgeber weltweit. Bei Mainz dachte man bislang an Johannes Gutenberg. Jetzt ist es BioNTech. Mainz hat einen Markennamen. Dieser Erfolg bringt die Kooperation unserer Firma mit anderen voran. Das gilt auch für die Zusammenarbeit in der Pharmazie. Auch BioNTech treibt in Mainz neue Projekte voran. In diesem Gebäude soll bald ein Krebsimpfstoff produziert werden. Ulrich Förstermann von der Unimedizin beobachtet die Entwicklung genau. Mit den Impfstoffgewinnen könne BioNTech jetzt investieren in seine mRNA-Therapie gegen Krebs.
Das wird wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen, die ein oder andere Hürde bedeuten. Wir hoffen sehr, dass das am Ende erfolgreich ist. Und wenn es erfolgreich ist, dann ist es ein Quantensprung für die Menschheit und für die Krebstherapie.
Wo sehen Sie Mainz in 10, in 15 Jahren?
Ich bin recht zuversichtlich, dass man in 10 Jahren sagen wird, also in Mainz ist da ganz was Besonderes entstanden in den Anfang 2020er Jahren.
Mainz war bislang so hoch verschuldet, dass es kaum Wasser für seine Brunnen gab. Jetzt sprudelt die Gewerbesteuer wegen BioNTech. Der Oberbürgermeister will erst die Kredite ablösen, dann nachhaltig investieren. In Immobilien, Bildung, Infrastruktur. Aber selbst das schafft neue Probleme.
Es gibt einen Flaschenhals. Der Flaschenhals ist zum einen die Bauindustrie und das Handwerk. Jetzt schon aktuell keine Baustelle, die nicht hinter dem Zeitplan hinkt. Und das andere ist tatsächlich, wir finden selbst nicht immer die Fachmenschen, die wir bräuchten, um Projekte umzusetzen.
Der Impfstoff aus Mainz hat die Pandemie verändert. Jetzt sollen Firmen und ihre Finanzkraft in die Stadt kommen. Auch für Mainz könnte BioNTech ein Booster werden.
Gehen wir nach Berlin, wo heute Kanzler Scholz den französischen Präsidenten Macron begrüßte. In einer Zeit, in der zwar die Freundschaft gerne beschworen, nicht aber immer nur Freundlichkeiten ausgetauscht werden. Dafür haben die beiden Länder zu viele unterschiedliche Meinungen zu aktuellen Themen. Sei es zur europäischen Energiepolitik oder wie der Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland geholfen werden kann. US-Präsident Joe Biden warnte heute, ein Einmarsch Russlands wäre die größte Invasion seit dem Zweiten Weltkrieg und würde die Welt verändern. Stefan Stuchlik über die entgegengesetzten Ansichten von Deutschland und Frankreich, mit welchen Mitteln die Ukraine dringend unterstützt werden müsste.
Die Bilder, die Russland sendet, sind eindeutig. Manöver im Norden bei Murmansk, noch mehr russisches Militär in Belarus und seit gestern noch ein Seemanöver in der Ostsee. Auch diese Bilder sollen ein Signal senden. Deutschland und Frankreich vereint in der Ukraine-Krise, auch wenn das Tandem jetzt Macron-Scholz heißt. Beide Länder wollen wieder direkt mit der Ukraine und Russland verhandeln. Das sogenannte Normandie-Format ist für den französischen Präsidenten sehr wichtig. Auf dieses Format zu verzichten, hieße, eine politische Lösung liegt nicht mehr auf dem Tisch. Bei Scholz dagegen klingt es so, als sei Normandie ein Gesprächsformat unter vielen.
dass wir zusammenarbeiten in der Europäischen Union, in der NATO, in der OSZE. Das gilt auch für das Normandie-Format, in dem Frankreich und Deutschland eine besondere Aufgabe haben.
Der Kanzler sehe das realistisch, sagen Experten. Das Normandie-Format sei nur schwer wiederzubeleben.
Niemand hat wirklich über das Normandie-Format gesprochen. Und es hat ja seit 2015 auch keine substanziellen Ergebnisse gebracht. So schmerzlich das für die deutsche Politik ist, es drängt sich der Eindruck auf, als hätten die Amerikaner die Fäden des Krisenmanagements in diesem Fall an sich gezogen.
Die aktuelle Gretchenfrage: Waffenlieferungen. Großbritannien hat vergangene Woche diese Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geliefert. So etwas sei für Deutschland ausgeschlossen, betont Scholz heute noch einmal.
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren immer wieder entschieden, keine letalen Waffen zu liefern. Dafür gibt es Gründe, die sich auch natürlich aus der ganzen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte speisen.
Frankreich hat auch militärische Unterstützung angekündigt. Ja, man wolle vermitteln, fühle sich aber einer Seite verpflichtet. Unsere Solidarität ist auf Seiten der Ukraine. Deutschland und Frankreich zeigen sich solidarisch und die Europäische Kommission hat ein gemeinsames Engagement gegenüber der Ukraine bekräftigt. Hier habe Macron recht. Man könne in der Frage der Waffenlieferungen nicht neutral bleiben, meint der Experte.
Die deutsche Vorstellung der Unparteilichkeit, dass man der ehrliche Makler sein müsse, das halte ich für abgrundtief falsch, weil die entscheidende Frage ist, ob es einen Hebel gibt, den der sogenannte Vermittler auf die Konfliktparteien ausüben kann. Da können Waffenlieferungen oder der Entzug von Waffenlieferungen einer dieser Hebel durchaus sein.
Und das Bild der Gemeinsamkeit, um das man sich bemüht, bekommt am Ende doch noch einen kleinen Riss. Präsident Macron wird am Freitag mit Wladimir Putin telefonieren, allein.
Schauen wir auf Afghanistan, dessen neue Machthaber, die radikal-islamischen Taliban, die waren gerade mehrere Tage nach Oslo gereist. Dort wollten sie in Gesprächen mit westlichen Diplomaten in einer der größten humanitären Krisen weltweit das schiere Überleben von Millionen Menschen organisieren. Eine Lösung wurde erstmal nicht gefunden und so bleibt die Lage im Land ernüchternd. Denn es gibt kaum bezahlte Arbeit, kein Geld im Land, die Staatsreserven wurden eingefroren und es gibt kaum noch Nahrungsmittel. Wie hier warten täglich Hunderte vor Bäckereien auf ein Stück Brot. Mittlerweile leben 90% der Menschen unter der Armutsgrenze. 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen sind auf Hilfe von außen angewiesen. Mit einem Helfer, der bis vor kurzem vor Ort war, spreche ich gleich. Wie die Menschen und Familien dort ums Überleben kämpfen, zeigt Sibylle Licht.
Nadja Hassan sortiert Müll, den ihre Kinder gesammelt haben. Mit dem Papier will sie den Ofen heizen. Bis August war sie Wäscherin. Dann floh sie vor den heranrückenden Taliban aus ihrer Heimatprovinz nach Kabul. Jetzt lebt sie mit ihren 6 Kindern am Rand der Stadt ganz auf sich allein gestellt. Ich weiß nicht, was ich kochen soll. Sie wollen etwas zu essen, haben Hunger. Ich sage ihnen, Gott wird es schon richten. Wir werden irgendwas zu essen bekommen. Die Miete für diese Behausung kann sie nicht zahlen. Sie ist so verzweifelt, dass sie ihre älteste Tochter dem Vermieter anbieten will, wenn der beim nächsten Mal nach der Miete fragt. Ich bitte die Welt, uns zu helfen. Sie müssen uns helfen. Meine Kinder sind doch noch so klein. Wir haben einfach nichts mehr hier. Und mein kleiner Junge ist krank. Für ihn braucht sie dringend Medikamente. Er leidet unter Mangelernährung, wie so viele andere Kinder hier. Es ist Winter in Kabul. Die Temperaturen liegen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Auch Mohammad Nadirs Leben hat sich seit der Machtergreifung durch die Taliban völlig verändert. Hier in seiner Schule arbeitet der Lehrer zwar immer noch, aber er wird seit September nicht mehr bezahlt. Der Taliban-Verwaltung fehlt das Geld. Der Lehrer weiß nicht, wie er seine Wohnung heizen soll in diesem Winter. Wir wollten eigentlich Feuerholz für unseren Ofen kaufen, aber das Einkommen fehlt und wir haben kein Geld. Schließlich haben wir uns welches geborgt. Seine 6 Kinder und die Frau zu ernähren, wird immer komplizierter. Fleisch kann sich die Familie nicht mehr leisten. Er hat einen Teil der Wohnung untervermietet, um Kosten zu sparen. Afghanistans Mittelstand verarmt immer mehr. Ich habe bereits einige Einrichtungsgegenstände verkauft, wie Sie sehen können. Darunter auch meinen Bücherschrank. Der war so schön. Die UN verteilen Nahrungsmittel. 4,4 Milliarden Dollar seien nötig, so die Vereinten Nationen. Dreimal so viel wie vor der Machtübernahme der Taliban, um den Menschen zu helfen. Das im Ausland liegende Vermögen des Landes ist nach wie vor eingefroren. Was wir brauchen, ist ein Zusammenschluss der internationalen Gemeinschaft. Wir brauchen Staats- und Regierungschefs, die die Frauen und Kinder Afghanistans ganz oben auf die globale Agenda setzen. Das ist keine Krise, die sie selbst verursacht haben. Es sind unschuldige Menschen. Internationale Hilfe ist bei Nadia Hassan und ihren Kindern bisher nicht angekommen. Und der Winter ist noch lang.
Und uns ist Stefan Reker zugeschaltet, der das Büro der Caritas International in Kabul leitet und sich derzeit aus Sicherheitsgründen in Tadschikistan befindet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Abud. Hallo.
Sie mussten das Land im letzten Sommer verlassen, als die Taliban in Afghanistan einmarschierten, waren jetzt aber gerade wieder einige Wochen dort. Wie hat sich die Stadt, das Land seitdem für Sie verändert?
Also auf der einen Seite relativ wenig, also das gleiche Verkehrschaos, der gleiche Trubel, aber auf der anderen Seite halt, man sieht schon die zunehmende Armut, also weniger Angebote in den Geschäften, viele, viele arme Menschen auf den Straßen, viele Gelegenheitsarbeiter, Tagelöhner, die umsonst da stundenlang an Straßenecken stehen und auf Arbeit warten. Also man sieht einfach schon die zunehmende Armut, die sich einfach durch die Wirtschaftsentwicklung ergeben hat.
Im Beitrag haben wir es ja gesehen und Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, die Armut ist größer und sichtbarer seit der Machtübernahme. Wie helfen Sie den Menschen vor Ort?
Also wir von Caritas International, dem Hilfswerk der deutschen Caritas, verteilen mit unseren Partnern vorwiegend Geld. Dann können die Leute sich selbst die benötigten Sachen kaufen, also vorwiegend Nahrungsmittel, aber auch Heizmaterialien. Aber wir verteilen auch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort Hilfsgüter, wie zum Beispiel Decken, Nahrungsmittel, Tierfutter zum Beispiel legen entgegen, weil das auch ein Problem ist für die Menschen, dass sie ihre Herden über den Winter bringen müssen. Aber wie gesagt, vorwiegend Geld, das ist am einfachsten und so witzig es klingt, am billigsten auch. Dann können die Menschen sich auch selber kaufen, was sie benötigen.
Haben Sie denn das Gefühl, das reicht auch?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind da ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Da gibt es auch andere Hilfsorganisationen, die vor Ort arbeiten. Aber alles zusammengenommen ist das wirklich wenig. Wir haben alle zusammen, alle Hilfsorganisationen haben das Problem, dass wir nicht an Geld kommen. Wir haben Probleme, Geld ins Land zu bringen. Wir haben Geld auf den Banken, aber das ist nur auf dem Papier da. Wir kommen einfach nicht an Liquidität dran. Wir versuchen da mehrere Möglichkeiten, die funktionieren auch zum großen Teil, nur es ist halt sehr zähflüssig, sehr langsam und es ist auch sehr, sehr schwierig.
Warum ist es denn so kompliziert, mit den Taliban zusammenzuarbeiten?
Also wir arbeiten nicht mit den Taliban zusammen. Natürlich müssen wir mit den, ich sag mal, de facto Autoritäten in irgendeiner Form in Verbindung treten, um zum Beispiel Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Man kann nicht einfach in irgendein Flüchtlingslager gehen und da Geld verteilen. Da müssen die, wie gesagt, die de facto Autoritäten müssen informiert werden, die müssen eine Genehmigung geben, aber auch um uns halt ins rechte Licht zu rücken, weil wir werden natürlich von den Taliban als westliche Organisation, als ausländische Organisation auch gerne als Spione bezeichnet. Oder als Menschen, die da missionieren wollen. Und von daher wollen wir uns ins rechte Licht rücken und gucken, dass wir bei den Taliban, dass wir uns da so positionieren, dass sie uns erlauben, die Arbeit zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir mit denen zusammenarbeiten.
Nun sind die Taliban ja keine homogene Masse. Macht es die Arbeit in dem Land dadurch viel komplizierter?
Das ist eines der größten Probleme. Es gibt sehr viele Fraktionen. Wir müssen da durchweg mit zwei, drei verschiedenen Fraktionen reden, um Minimalzugeständnisse zu erreichen, die wir noch nicht mal schriftlich bekommen, sondern nur mündlich. Zum Beispiel haben wir letztens erreicht, dass Frauen wieder bei uns im Büro arbeiten dürfen. Das ist ein großer Fortschritt, so sehe ich das. Das war vorher zwar nicht möglich, ja, aber es war einfach so unsicher.
Sie haben gerade die Lage der Frauen angesprochen. Die hat sich natürlich extrem verschlechtert. Frauenrechtlerinnen werden verschleppt. Es gibt Kleidervorschriften, Berufsverbote, wie Sie eben jetzt gerade auch erwähnt hatten in Ihrer Organisation. Kann man unter solchen Bedingungen eigentlich mit den Taliban zusammenarbeiten?
Wie ich schon gerade sagte, also wir arbeiten nicht mit den Taliban zusammen. Wir müssen natürlich die de facto Autoritäten, die Machthaber in irgendeiner Form ins Boot holen. Wir können es ja nicht einfach daneben stellen und parallel an denen vorbei arbeiten. Wir müssen zumindest Genehmigungen haben, Verteilungen durchzuführen, zu arbeiten. Und das kann man nicht machen, ohne mit denen zumindest zu reden. Ja? Und man muss es auch ganz klar sagen, ich will jetzt nicht in die große Politik einsteigen, aber miteinander zu reden ist immer besser, als nicht miteinander zu reden. Und ich denke, da muss man gucken, dass man in irgendeiner Form miteinander klarkommt.
Also, dass der Westen jetzt ja auch versucht, mit den Taliban ins Gespräch zu kommen, finden Sie auch richtig?
Ich finde das völlig richtig. Ja, wie gesagt, das sind einfach die tatsächlichen Machthaber im Land, ein Land von über 30 Millionen Menschen, in einer geostrategisch wichtigen Position, ein wichtigen Land in Mittelasien, ein wichtigen Land in Asien. Da kommen sehr viele Flüchtlinge zu uns. Also ist ein wichtiges Land und ich denke, da sollte man mit den Machthabern reden. Auf welcher Ebene und wie genau und welchen Erwartungshaltungen ist eine völlig andere Geschichte. Aber ich denke, man muss mit diesen Menschen auch reden und so schwer es für einen selber fällt. Aber das sind nun mal die Machthaber.
Vielen Dank. Stefan Ricker, Leiter der Caritas International in Kabul. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Abbott. Schönen Abend noch.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. In Großbritannien wird der Druck auf Premier Johnson wegen Partys in der Downing Street mitten im Corona-Lockdown immer größer. Und damit beginnen die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Londoner Polizei teilte mit, sie habe wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen Ermittlungen aufgenommen. Johnson selbst erklärte im Parlament, er begrüße die Ermittlungen und hoffe, dass danach ein Schlussstrich unter die Vorfälle gezogen werden könne. Die Opposition dagegen forderte den Premier zum wiederholten Male auf, zurückzutreten. Angesichts der zunehmenden Spannungen im Ukraine-Konflikt steigt die Sorge vor höheren Rohstoffpreisen. Einer der größten Lieferanten von Öl und Gas ist Russland. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Russland verkauft seine Öl- und Gasvorkommen vor allem nach Europa und besonders nach Deutschland. Das bringt einerseits gutes Geld ein, auf der anderen Seite ist Russland abhängig vom Erlös dieser Rohstoffe. Wenn sich der Konflikt um die Ukraine weiter anheizt, könnten beide Seiten viel verlieren. Allein durch die gestiegenen Risikoprämien und Transportkosten könnte beispielsweise der Ölpreis auf $125 je Barrel, der Gaspreis auf die Marke von $200 je Megawattstunde steigen. Fallen russisches Öl und Gas wegen Sanktionen für den Markt weg, könnten die Preise noch einmal kräftig zulegen. Die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Rohstoffen ist schon länger bekannt. Im Konfliktfall wie zurzeit wächst die Sorge, Russland könnte Öl und Gas als wirtschaftliche Waffe einsetzen.
Die frühere Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Andrea Nahles soll neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Auf einen entsprechenden Vorschlag einigten sich die Bundesvereinigung, der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Bundesregierung muss der Personalie allerdings noch zustimmen. Nahles träte dann die Nachfolge von Arbeitsagenturchef Scheele an. 4 Jahre nach seiner Entlassung aus türkischer Untersuchungshaft hat der Journalist Yücel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen. Die Türkei habe seine Meinungs- und Freiheitsrechte verletzt, befand das Gericht. Ankara muss Yücel nun mehr als 13.000 Euro Entschädigung zahlen. Der Weltkorrespondent war wegen angeblicher Terrorpropaganda ein Jahr lang in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Die deutschen Handballer verabschieden sich mit einem Sieg aus der Europameisterschaft. Das DHB-Team schlug Russland mit 30-29 und schließt damit seine Hauptrundengruppe auf Platz 4 ab. Die Chance auf das Halbfinale hatte die von vielen Corona-Fällen betroffene deutsche Mannschaft allerdings schon vorher verspielt.
Es sind Märchenlandschaften unter Wasser, die von Korallen gemalt werden. Wegen ihrer meist spektakulären Farben werden die Nesseltiere gerne auch Blumen der Meere genannt und gehören zu den faszinierendsten Ökosystemen des Planeten. Aber wird das Wasser um sie herum zu warm, stoßen sie die farbgebenden Algen ab und die kunterbunte Unterwasserwelt wird mausgrau. Die Bleiche gilt als Zeichen der Erderwärmung und des Klimawandels. Häufig bleiben die Korallenteppiche für immer grau. Manchmal erstrahlen die sensiblen Tierchen, wenn es wieder kälter wird, aber wieder in den schönsten Farben. Und jetzt auch als Kunstobjekte in einem Museum in Baden-Baden. Ein Land gehäkelt, um auf die Bedrohung ihrer natürlichen Ebenbilder hinzuweisen. Jenny Rieger und Sabine Wilkup.
Bunt, schillernd, strahlend. Fast wirken sie lebendig, diese Häkelkorallen. Entstanden in zehntausenden Stunden tiefster Konzentration, erschaffen von tausenden häkelnden Händen. Ein Gemeinschaftskunst-Happening mit ökologischer Botschaft. Am ersten Tag hat Christine im Scherz gesagt, wenn das Great Barrier Reef jemals ausstirbt, bleiben unsere Häkelkorallen als Erinnerung. Damals war das unvorstellbar und ein Witz. Im Jahr 2005 war es, als die Schwestern Christine und Margaret Wertheim erstmals dazu aufriefen, Korallen zu häkeln, sie ihnen zuzuschicken, um ein künstliches Riff zu erschaffen. Dass die Künstlerinnen damit heute, fast 17 Jahre später, gleich so viele Zeitgeistthemen treffen würden, Klimawandel, Umweltschutz, damals nicht absehbar. Ebenso wenig wie die feministischen Pfade, die ihre Kunst inzwischen eingeschlagen hat, wenn auch unbeabsichtigt. Am Anfang dachten wir, vielleicht machen 2/3 Frauen mit und 1/3 Männer, aber am Ende waren es dann 99,9% Frauen von den über 20.000, die teilgenommen haben. Es ist ein Fest der weiblichen Schaffenskraft. Eine dieser Frauen ist Maria Stachnik, ehemalige Apothekerin, häkelbegeistert und stolz.
Ich habe angefangen mit einer und dann daraus nach 2 Monaten sind über 170 geworden. Ja. Und war nicht ganz einfach zu herstellen.
Denn was wie Zufall aussehen mag, ist hohe Mathematik, genauer gesagt hyperbolische Geometrie.
Hyperbolisch, das sind ja diese Flächen, die entstehen durch Zugabe von Maschen. Das ist ja auch diese Fläche, die immer größer wird und dadurch erhält auch eine Koralle mehr Möglichkeiten zum Leben. Ja.
Und so trifft beim Häkelriff Feminismus auf Mathematik, auf Umweltkritik. Denn nicht alle der Korallen sind schillernd und lebendig. Manche Teile des Häkelriffs sind ausgeblichen, krank oder gar voller Plastik oder Müll. Und damit der Realität in unseren Meeren erschreckend nah.
Da wir uns das Wetter nicht selbst stricken können, fragen wir Claudia, welche Aussichten es denn gibt.
Aline, ich habe jetzt mal einen Wetterwechsel gehäkelt und das wird vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so ungelegen kommen, vor allem denjenigen, die seit Tagen im Grau hängen. Heute auf der Wasserkuppe, aber wirklich auf der Kuppe der Wasserkuppe. Ganz blauer Himmel, viel Schnee unten drunter. Weiter unten war es neblig und trüb und grau. So wie über weiten Teilen Mitteleuropas, das kann man sehr schön auf dem Satellitenfilm erkennen. Alles grau in grau. Die Tiefs und damit Wetterbewegung, die machen einen großen Bogen um uns. Was aber auch heißt, dass kalte Luft östlich von uns weit nach Süden kam. Dieses Tiefdruckgebiet hier im östlichen Mittelmeerraum, das hat ja zum Beispiel in der Türkei und in Griechenland für heftige Schneefälle gesorgt. Bei uns meist eine graue Suppe. Im äußersten Süden schien die Sonne und auch beispielsweise über der Schweiz und Österreich. Also da auf den Bergen mit viel Schnee, einfach nur blauer Himmel und tolles Wetter. Bei uns kommt jetzt Bewegung rein. Das heißt, die Tiefdruckgebiete kommen uns näher, was dann auch heißt, dieses Dauergrau wird aufgelöst. Donnerstag kommt dann auch mal Regen, danach Schauer und mit Schauern auch die Chance auf Sonnenschein. Und es wird Donnerstag und Samstag sehr windig, bei uns vor allem nach Norden hin sogar stürmisch. In der kommenden Nacht bleibt alles noch bei Nebel, Hochnebel, tiefhängende Wolken, bisschen Sprüh- und Nieselregen im Nordosten. Im Laufe des morgigen Tages lockert es am ehesten wieder im äußersten Süden auf. Das heißt, die Berge gucken raus, aber auch direkt am Alpenrand scheint häufiger mal die Sonne. Ansonsten eher selten im Lee der Mittelgebirge, des Harzes beispielsweise, ein bisschen Sonne. Doch morgen wenig Sprüh-, Nieselregen in den höheren Lagen, auch Schneegriesel. Da, wo anfangs die Sterne zu sehen sind und wo Schnee liegt, wird es also kalt, minus 5, minus 10 Grad. Sonst 0 bis 5 Grad nach Norden hin. Am Nachmittag meist Höchsttemperaturen von 1 bis 7 Grad, 8 Grad direkt am Alpenrand. Und danach geht es erst einmal weiter am Donnerstag mit diesem Wolkenband, das durchzieht, das Regen bringt, dahinter Schauerwetter und am Freitag dann auch mal längere Zeit trocken mit etwas Sonne. Temperaturen steigen sogar wieder.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit dem ersten Teil der Serie Das Begräbnis voller schwarzem Humor. Anna Planken meldet sich mit dem Nachtmagazin um 0:40 Uhr und wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss.